USA bieten hippe Städte, große Städte, musikalische Städte, historische Städte, coole Städte. Attribute, die meist etwas kleiner, alle auf Philadelphia ebenfalls zutreffen. Zudem hat Philly zwei Alleinstellungsmerkmale im Angebot, bei denen die anderen nicht oder nur bedingt mithalten können. Birthplace of a Nation und City of Brotherly Love, Heimatliebe und Nächstenliebe, plus die Tatsache, dass das Ganze unterm Strich sehr cool und trotzdem anheimelnd daherkommt. Philadelphia, Pennsylvania, unser Ziel diesmal im Deutschen Reiseradio mit Rüdiger Edelmann. Ja, hier gibt es viel Geschichte und wer kommt, sollte eigentlich länger bleiben. Die meisten Touristen bringen aber das Zeitfenster mit, das ich auch hatte. Rund 48 Stunden oder zwei Tage für die Stadt auf der direkten Grenzlinie der US-Bundesstaaten Pennsylvania, Delaware und New Jersey. Man kommt schon nach wenigen Stunden zum Schluss, dass die Zeit nicht reicht. Habe ich doch gesagt, betont Julie Coker Graham, Chefin von Philadelphia Tourism, als ich sie unmittelbar vor der Anreise bat, mir das Programm für zwei Tage zu entwickeln.
48 hours is never enough, but in that amount of time, I would definitely say part of the tour should include the big bus.
48 Stunden werden nie reichen, sagte sie mir, aber wenn, dann eine Rundfahrt mit dem Big Bus als Überblick und man kann überall aussteigen und sich umsehen. Wir stehen für Kunst, Kultur und Geschichte. Unbedingt muss sein die Freiheitsglocke. Für die Kunst die Barnes Foundation, dann unser neues Museum of the American Revolution, dann vielleicht den Reading Terminal Market. In der Markthalle sind heimische Geschäfte und du kriegst alles von Gewürzen über Lebensmittel bis Kleidung. Natürlich, jeder kennt die Rocky Steps, die breite Treppe, die zum Kunstmuseum hinaufführt. Aber ich würde einfach auch mal durch die Stadt laufen. Unsere Stadtteile sind Multikulti. Deutsch, Chinesisch, Italienisch, da gibt's für jeden etwas.
But really, I would just walk through the city. It's a very walkable city. And so part of the unique charm about Philadelphia is that it's a city of neighborhoods. So whether that's Germantown or Chinatown or the Italian village, there's really something for everyone there.
Ganz ehrlich, selbst für dieses Programm wird es schon etwas knapp, aber sei es drum. Je mehr, desto besser. Der gute Überblick ist da wichtig, also steigen wir der Stadt aufs Dach. Ganz oben ist in diesem Fall das One Liberty Observation Deck in der Market Street.
We are currently on the 57th floor of One Liberty Observation Deck. It is the second tallest skyscraper in Philadelphia.
Wir sind im Moment im 54. Stock auf dem Beobachtungsdeck und zwar auf dem zweithöchsten Hochhaus von Philadelphia. Das hier ist der höchste Punkt der Stadt mit einer 360-Grad-Rundumsicht. Von hier hat man drei Bundesstaaten im Blick: Delaware, New Jersey und Pennsylvania. Unsere Stadt verändert sich im Moment sehr stark zur Skyline City. Bis vor kurzem galt noch die 30 Jahre alte Vereinbarung, dass kein Gebäude höher sein sollte als das Rathaus. Wir waren vor Jahren eines der ersten Hochhäuser. Noch kann man es von überall her sehen.
Rich history in Philadelphia's skyline. You'll see our building is very iconic in our skyline. You'll see it everywhere.
Dieser Platz jedenfalls sei der beste Punkt, um den Überblick zu bekommen, sagt Jessica Blank, die Marketingmanagerin.
Make this your first stop on your trip. You get to come up here.
Am besten du startest die Städtetour hier oben. Du erfährst jede Menge über Philadelphia: Sport, Kultur, Musik und mehr. Du findest interaktive Touchscreens, mit denen man sich orientieren kann, über die unterschiedlichen Attraktionen, Stadtviertel und so. Du planst dann deinen Trip. Da wir eine fußgängerfreundliche Stadt sind, lässt sich das meiste ohne Auto erkunden. Und so kannst du dich Philadelphia optisch annähern.
Gives you a narration of what you're looking out the windows, what else to do in the city, what to see, where to go eat, things like that.
Wer am Nachmittag in Philly ankommt, sollte wirklich mal aufs Deck fahren. Am besten kurz vor Sonnenuntergang, denn dann kann man die schönsten Fotos von oben machen. Wer frisch von Deutschland aus angereist ist, wird dann allenfalls noch was essen oder trinken wollen. Und auch hier, sagt Julie Coker Graham, ist Philadelphia bestens gerüstet.
We believe in Philadelphia that a culinary experience includes a cheesesteak.
Wir in Philadelphia meinen, dass zur kulinarischen Erfahrung ein Cheesesteak gehört. Das Brötchen, das kleingeschnittene Steak, der Käse, das gehört einfach dazu. Wir sind aber auch glücklich, dass wir in Philadelphia hochrangige Köche haben. Es gibt alles von Top-Restaurants bis zu kleinen BYOBs. Das heißt, bring deine eigene Flasche. Du kannst dir Bier oder Wein mitbringen und dein Essen bestellen. Die Bandbreite ist sehr groß. Da sind dann ja auch noch die vielen Cafés und rund 400 Mal Open-Air-Gastronomie in Philadelphia. Culinary experiences and we have several outdoor cafes that allow folks to take in the city but also be right in the heart of the city. We have over 400 outdoor cafes that line our streets in Philadelphia. Mein besonderer Tipp zumindest für die wärmere Jahreszeit sind die sogenannten Pop-up Beer Gardens. Also vorübergehend aufgebaute Open-Air-Kneipen, wo man sich nicht nur gemütlich hinsetzen kann, sondern auch ganz schnell ins Gespräch mit Einheimischen kommt. Die Pop-Ups sind Privatinitiative, meist sogar nur für einen kurzen Zeitraum. Und es kann sein, dass der Biergarten ein paar Tage später an eine andere Stelle gezogen ist. Wer es gerne gediegen und trotzdem originell hätte, der sollte am Abend, geht auch tagsüber, in der City Tavern einkehren. Wenn der Chef des Hauses da ist, kann man von ihm ein paar Lektionen Geschichte in deutscher Sprache bekommen. Walter Steib ist Küchenchef, Ideengeber, Pächter der City Tavern und kommt eigentlich aus Pforzheim. Zum anderen lässt sich die Brücke zur Geschichte der Unabhängigkeit schlagen. Denn in der City Tavern hat alles angefangen. Beim Bier und beim Essen. Allerdings, sagt Walter Steib,
Essen war nicht wichtig für die Zeit. Die haben gegessen, um sich zu füllen. Aber sie sind hier gekommen, weil 3 Jahre vor der Revolution, die haben debattiert im State House, ne, Independence Mall. Aber zu viele Leute rum. Sie sind hier gekommen, da hat sich alles hier geflüchtet, unten in der Bar drin. So. Man kann sagen, dass die Revolution in diesem Haus finalisiert hat. Und das war ja zu der Zeit sehr gefährlich. Wenn sie erwischt worden sind, sind sie aufgehängt. Aber ich kann mir jetzt ganz gut vorstellen, wie das passiert ist zu der Zeit. Ein paar Bier so unten getroffen, ein bisschen haben wir geredet, ne? Es war ja nicht einfach.
Was es mit der ganzen Revolution und der Unabhängigkeit auf sich hatte, das zieht man sich besser am nächsten Morgen rein. Die City Tavern bietet gewissermaßen vorab den Ausflug in die Küche des 18. Jahrhunderts. Zugegeben etwas angepasst und man fragt sich unwillkürlich, wie Steib die Rezepte aufgestöbert hat.
Es war nicht so schwierig, um die Rezepte zu finden, weil es war ja schon in den Büchern, die geschrieben sind, 1745 und so weiter. Aber Sie haben recht, für heute ein bisschen weniger Salz, ein bisschen weniger Zucker, das Gemüse wird es gekocht, mit ein bisschen knusprig, aber die haben ja früher alles zu Musch gekocht. Das Schwierigste ist, wenn man arbeitet im Prinzip im 18. Jahrhundert, alles muss frisch sein. Wir haben ja hier keine Gefriertouren, wir haben kein Mikro, nichts. Es ist alles frisch gemacht hier. Wir schälen unsere Kartoffeln und machen unseren Kartoffelbrei, wir schneiden das Gemüse jeden Tag. Wir machen alles wie zur alten Zeit hier.
Mit erstaunlichen Ergebnissen und erstaunlich bekannten Gerichten, mal so aus der deutschen Perspektive. Die Karte bietet Wiener Schnitzel mit Spargelsauce, Bernays und Kartoffelbrei, aber auch Münchner Weißwurst auf Sauerkraut oder geräucherte Forelle. Der Grund dafür liegt in der einst zahlreichen Besiedlung der Region durch Deutsche. Der Umgang mit diesen Gerichten brachte Walter Steib übrigens auch den Job des Fernsehkochs ein. Da schlag ich 2 Fliegen mit einer Klappe, sagt er. Essen und Geschichte, a taste of history.
Ich koche alles wie zur alten Zeit. Offenes Feuer, das Geschirr von Feuer. Das Einzige, das nicht alt ist, ist ich und meine Uniform und meine Messer. Was wir machen, wir gehen dann tief rein in die Situation der Zeit. Ich koche in einer Küche, die gebaut worden ist in 1704. So, ich habe eine alte Küche, alles wird gemacht, gepflegt wie zur Zeit. Und ich koche dann die Rezepte der Zeit. Und ich denke, dass die Amerikaner interessieren sich dabei, weil die lernen nicht viel Geschichte in der Schule. Das weiß ich. Ich in einer halben Stunde habe dann mehr Zeit, über die Leute zu reden. Ich mache da keinen Puderzucker drauf, ich sage genau, wie es war. Für mich ist es einfacher, weil ich nicht von hier bin, um die Sachen zu aufklären, sagen wir vielleicht, ne? Also anleuchten oder wie man es besser sagt.
Ein einleuchtendes Konzept, das sehr erfolgreich ist. A Taste of History geht schon ins 10. Jahr. Auf Küche und Qualität kann man sich verlassen in der City Tavern. Ein wenig deutsche Tugend gehört halt auch dazu, meint Walter Steib und...
Ich habe einen amerikanischen Pass, nur weil meine Kinder und meine Frau zum Reisen, aber so, und ich bin deutsch bei Herz, oh natürlich. Ich bin ganz stolz, ich bin einer der wenigen Köche, der das Bundesverdienstkreuz trägt. Ne? Vor 3 Jahren war ich der deutsch-amerikanische des Landes, aber immer noch deutsch und werde auch deutsch bleiben. Musik
Wenn der Abend schon ein wenig Einblick in Historisches gegeben hat, so kann man das am nächsten Tag mit diversen kompletten Geschichtsstunden fortsetzen. Das Deutschtum wird einem übrigens an vielen Stellen begegnen, zum Beispiel beim Frühstück. Dutch Eating Place heißt das Zauberwort. Eine sogenannte Eatery im großen Reading Terminal Market, einer Indoor-Markthalle. Dutch steht hier übrigens nicht für holländisch, sondern in der Tat für deutsch. Kein Wunder, denn Pennsylvania Dutch Country ist nur knapp 2 Fahrstunden entfernt. Die Küchentraditionen der Deutschen schlagen sich hier nieder und das Servicepersonal läuft mit amisch-ähnlicher Kleidung herum. Viele Einheimische sitzen hier morgens bei Kaffee, Eiern und süßen Spezialitäten aus Pennsylvania Dutch Country. Der Markt ist ohnehin mehrere Versuchungen wert. Fisch, Fleisch, Obst, Gemüse zum Einkaufen, unzählige kulinarische Verführungen zum meist mehr als Sattessen. Und dann sieht man sogar frisch gebackene Black and White Cookies. Die sehen aus wie das, was wir Amerikaner nennen. Der Kauf bestätigt, die Riesencookies schmecken auch genauso. Herrlich der Zuckerguss und die Schokoglasur. Reading Terminal Market optisch klasse und was die Preise betrifft sehr günstig. Ein Frühstück für 2 schlägt mit maximal $15 zu Buche. Jetzt aber erstmal Bildung und Geschichte. Ja, man weiß eventuell noch, dass das in Philadelphia mit der Gründung der USA losging. Wie das aber ablief, in der Regel keine detaillierte Ahnung. Kann man ändern. Der Stadtrundgang durch die Geschichte ist schon gebucht, aber da gibt es noch ein brandneues Museum, das so viel mehr vermittelt und die anschließende Einordnung der Tourstationen erleichtert. Und der Name sagt es auch schon, die Staatsgründung ging nicht unblutig ab. Als dann Museum of the American Revolution. Die Einstimmung macht schon klar, das ist kein trockenes Museum, sondern eine ziemlich neue interaktive Show, die Geschichte plastisch macht. Scott Stevenson, einer der verantwortlichen Gestalter, kennt den Beginn der Revolution und auch die komplette Entwicklung, die in einem jahrelangen bewaffneten Konflikt mit den britischen Kolonialherren führte. Repräsentanten der Kolonien, sagt er, kamen nach Philadelphia zum ersten kontinentalen Kongress in Carpenter's Hall. Sie haben diskutiert, britische Produkte boykottiert und sich anschließend bewaffnet. 1775 brach dann der gewaltsame Konflikt aus. Spannend für deutsche Besucher ist die erschreckende Tatsache, wie viele Deutschstämmige an diesem Unabhängigkeitskrieg beteiligt waren. Die einen wirkten an der Unabhängigkeitserklärung mit, die deutschsprachige Version erschien sogar vor der englischen. Die anderen waren eingekaufte Söldner auf britischer Seite. Scott Stevenson zeigt mir etwas besonders Kostbares im Museum. Er deutet drauf und sagt, hier siehst du eine von noch 2 existierenden Exemplaren der Unabhängigkeitserklärung in deutscher Sprache. Die Deutschen waren aber nicht nur hier präsent, sondern auf beiden Seiten des Konflikts. Deutsche kämpften für die Revolution und auch als unfreiwillige Söldner für den britischen König. Braunschweiger, Hessen, Kasseler und Hanauer zum Beispiel. In Philadelphia selber sprach um diese Zeit fast die Hälfte aller Bewohner Deutsch. Viele Papiere sind damals in Englisch und Deutsch verfasst worden. Das hielt sich bis zum 2. Kongress. Da forderte der Versammlungspräsident und deutsche Einwanderer mit Namen Friedrich Millenberg, dass man sich doch bitte auf eine Sprache einigen möge. Aber das Deutschtum hielt sich bis ins letzte Jahrhundert hinein. Am längsten in den Kirchen und bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs.
Can speak English. But of course that, I mean, really until the early 20th century, there were still, you know, significant populations speaking German. It held on longest, of course, in churches till about the time of the First World War.
Und so führt er durch die Ausstellung, für die man mit Muße sicher 2 bis 3 Stunden braucht. Geht auch schneller, aber dann bleibt nicht so viel an interessanten Fakten hängen. Nach so viel Theorie möchte man jetzt natürlich wissen, wie und wo sich die ganze Unabhängigkeitsgeschichte in Philadelphia abgespielt hat. Wer eine historische City-Tour macht, ist klar im Vorteil. Und locker ist die Tour auch. Phil wartet vor dem Museum. Hier soll es also losgehen. Genau genommen direkt auf der anderen Straßenseite.
Is the first bank of the United States. Now, a month ago, I had 50 kids from Australia that were here on a tour with me. And these girls came up and said, what can you show us about Alexander Hamilton?
Er deutet nach oben. Hier seht ihr die erste Bank der Vereinigten Staaten. Kürzlich war eine Gruppe von Kids aus Australien hier. Die wollten was über Alexander Hamilton wissen. Da gibt es ja gerade das populäre Musical. Und ich konnte sagen, Alexander Hamilton war unser erster Finanzminister. Nachdem der Krieg gegen die Briten gewonnen war, sagte unser Präsident George Washington, man müsse die Finanzen in Ordnung bringen. Das war der Job von Hamilton und der vertrat die These, eine Bank für alle. Einspruch gab es von Thomas Jefferson. Der sagte nämlich, das sei zu viel staatliche Macht. Und damit begann der ewige Konflikt der Bundesstaaten mit der Regierung. Bis heute streiten wir uns ja, wer welche Gesetze erlassen darf. Washington nahm die Idee von einer Bank zurück und das Gebäude mit der wundervollen Fassade aus weißem Marmor symbolisiert das. Und es ist das erste öffentliche Gebäude, auf dessen Dach sich ein Adler befindet. Unser nationales Symbol, der hier ist aus Holz, aber sehr prachtvoll.
And it's one of the first uses if you look at the top of an eagle on a federal building. So the eagle is like our it's one of our symbols in America, and that's a wooden eagle on this white marble facade, but it's one of the first uses on a federal building of this new powerful eagle figure.
Vor der Streiterei um die Finanzen musste die Bewegung aber erstmal loslegen. Die inoffizielle Örtlichkeit haben wir ja schon gestern Abend zum Essen besucht.
So in 1774,
Phil erzählt, 1774 trafen sich 12 der 13 Kolonien in Philadelphia. John Adams, der erste amerikanische Vizepräsident und zweite Präsident, schrieb damals, wir trafen uns in der City Tavern und gingen dann zu Carpenter's Hall, um dort zu reden. Genau hier tagten sie dann 2,5 Monate. Das war quasi der erste Kongress. Bemerkenswert, sie trafen sich nur einmal in den 1750ern und nur einmal in den 1760er Jahren. Hier fiel auch der berühmte Satz von Patrick Henry aus Virginia. Heute bin ich kein Virginian mehr, ich bin Amerikaner. Das war die Keimzelle einer großen Idee.
Today I'm not a Virginian, I'm an American. So it's the seeds of an idea.
Der Rundgang ist rein streckentechnisch nicht besonders anstrengend. Philadelphia war um 1774-75 noch ziemlich klein und so läuft man meist nur ein paar hundert Meter bis zur nächsten Station. All diese Gebäude stehen auch in einer kleinen grünen Lunge der Stadt. Es ist gewissermaßen der Parkspaziergang durch die Geschichte. Nach etwa 200 Metern stoppt Phil erneut.
Inside this building that the Second Continental Congress meets.
In diesem Gebäude, sagt er, fand der zweite nationale Kongress statt. 1774, der erste tagte in der Carpenter's Hall. Damals hatte man dem englischen König Forderungen geschickt, in der Hoffnung, dass sie weiter von ihm geliebt wurden. Aber die Antwort war nicht sehr freundlich. Als man sich 1776 hier traf, hatte der Unabhängigkeitskrieg bereits begonnen. Man traf sich und suchte als erstes jemanden, der die Armee führen sollte. George Washington war der Einzige in Uniform, er bekam den Job. Am 2. Juli 1776 wurde dann eine Resolution verabschiedet, mit der man sich offiziell von England trennte. Wir feiern heute immer am 4. Juli den Unabhängigkeitstag. Das eigentliche Datum ist aber der 2. Juli.
As July 4th for us is a big day with fireworks and stuff. John Adams describes it almost to a T to his wife, but he says it's going to be July 2nd because that's really the official day where they say yes.
Und dieses Gebäude, wie er sagt, dessen Rückfront wir vom Park aus bestaunen, ist richtig.
This is today we know this as Independence Hall. Technically this is the Pennsylvania State House. So in the 1730s the government of our state and our city was located at 2nd Street down.
Dieses Gebäude kennen wir heute als Independence Hall. Eigentlich ist es das State House von Pennsylvania. Um 1730 war die Verwaltung weiter unten am Fluss, an der zweiten Straße. Aber da war es viel zu laut. Die vielen Schiffe, Ein- und Ausladen von Fracht, das Marktgeschrei. Da beschloss man, das Gebäude draußen auf dem Land zu bauen. Damals war hier noch keine Stadt. Um 1750 wurde dann noch ein Turm draufgebaut. Nicht dieser, der stammt aus dem 19. Jahrhundert und in diesem Turm sollte eine Glocke hängen. Die wurde aus London geliefert und hatte eine Inschrift aus dem Alten Testament. Erhalte die Freiheit für das Land und seine Bewohner. Der Grund dafür lag in besonderen Privilegien, die der Gründer der Kolonie William Penn für sein Land erreicht hatte. Pennsylvania hatte viel mehr Rechte als andere Kolonien. 1740 lebte er nicht mehr und seine Nachfahren waren nicht mehr auf dem Freiheitstrip. Die wollten Profit machen. Die Inschrift sollte also an den Freiheitsgedanken erinnern. Interessant, ihr Text entstand lange vor dem Gedanken an eine Unabhängigkeit 1776.
So it's thought that when the Pennsylvania Assembly ordered that bell, they had that inscription put on there very intentionally to just remind people we're about liberty. But it's interesting because that liberty is put on the bell in 1750, long before the liberty that we're going to think about 1776.
Ja, die Freiheitsglocke, die Liberty Bell, das Symbol der Amerikaner, wenn es um Freiheit, Unabhängigkeit und Bürgerrechte geht. Und der amerikanische Komponist John Philip Sousa hat ihr sogar den Marsch geblasen. Naja, ihr einen Marsch komponiert.
It became more of a symbol than anything else. Between 1885 and 1915, that bell went to Boston, it went to New Orleans, it went to Chicago, it went to St. Louis, it went to Charleston, South Carolina. So the bell moved around.
Sie wurde zum Symbol. Zwischen 1885 und 1915 ging die Glocke auf Tournee nach Boston, New Orleans, Chicago, St. Louis, Charleston. 1915 kam dann die wirklich historische Reise. Man sammelte Geld für den Ersten Weltkrieg und verkaufte Kriegsanleihen. Dafür wurde die Glocke benutzt. Sie wurde herumgereicht in 275 Städten. Und die Symbolkraft ging weiter. Martin Luther King Jr. besuchte die Glocke. Die Bürgerrechtsbewegung benutzte die Glocke. Die Schwulenbewegung nutzte die Glocke als Symbol in den 1960ern. Alle besuchten die Glocke. Dalai Lama, Nelson Mandela. Sie wurde aus ganz unterschiedlichen Gründen benutzt.
There goes the bell ringing for us, right, right there. Probably sounds like that. And in that way the bell has become this thing that so many causes that, you know, use that bell.
Wir stehen jetzt vor der Independence Hall. Wenn man sich umdreht, sieht man ein großes verglastes Gebäude. Das ist die neue Heimat der Glocke. Wer sie sehen will, sollte das an einem Werktag tun, da ist die Schlange nicht ganz so lang. Als ich am Samstagmorgen noch einmal hin wollte wegen besserer Fotos, hätte ich fast eine Stunde anstehen müssen. Aber da war doch noch was mit der Glocke und dem riesigen Riss, den sie hat. Phil klärt auf. Hey, das mit der Glocke ist eine schräge Geschichte, sagt er. Sie kam an und war kaputt. Man schmolz sie ein und goss erneut, aber es ging schief. Sie musste nochmal gegossen werden. Dann hatte es geklappt und es gab die Glocke für State House.
And then recast it. Third time was the charm, and we had the bell for the State House behind us.
Den heutigen Riss hat sie übrigens etliche Jahre später bekommen. Das ist eine lange und weitere Geschichte, ersparen wir uns. Fest steht, an der Glocke führt kein Weg vorbei. Auch Philadelphias Tourismuschefin Julie Coker Graham liebt das beste Stück amerikanischer Geschichte über alles.
I still am in love with the Liberty Bell.
Ja, sagt sie, ich liebe die Freiheitsglocke und all das, wofür sie steht in Amerika und der Welt. Sie ist mein Favorit, die gute alte Liberty Bell.
So I'm still a lover of the good old Liberty Bell.
We'll be right back. Inzwischen ist es Mittag geworden und nach all der Historie braucht es etwas Entspannung. Ein Happen zu essen und ein Getränk. Hat Julie einen Entspannungstipp?
So I love Rittenhouse Square and I love the Rittenhouse Square area because
natürlich hat sie. Sie sagt, ich liebe den Park am Rittenhouse Square. Da kann man Leute beobachten. Das Viertel ist Wohngebiet, aber mit Läden und Restaurants. Dann liebe ich Spruce Street Harbor am Delaware River. Es ist ein Pop-up-Biergarten. Da kann man entspannen mit kleinen Liegen, Bänken und es ist kinderfreundlich da zum Spielen und so weiter.
There's benches, park benches. There's also opportunities for family friend. It's a family-friendly atmosphere, so you can bring your children and they can, play and dig in the dirt and so forth.
Dazu gibt's gratis den Blick auf den Fluss. Wenn die Sonne scheint, ganz wunderbar. Am Nachmittag ist Kunst angesagt. Große Kunst, was die Wertigkeit betrifft, und ganz große Kunst, davon aber später. Zunächst steht die Barnes Foundation auf dem Programm. Was hat unser City Guide gesagt zum Thema Orientierung? Philadelphia ist eine sehr gewollt geplante Stadt. Die Nord-Süd-Straßen sind nummeriert und die meisten Ost-West-Straßen sind nach Bäumen benannt. Man kann sich also nur bedingt verlaufen. Da die Wegstrecke vom Fluss aber dann doch ein Stück zu weit ist, nehmen wir lieber ein Taxi. Alternative für Sparfüchse, das bei uns verbotene Uber-System. Uber-Fahrer sind registriert und nehmen dich im Privatwagen mit. Um an ein Auto zu kommen, braucht man aber die Registrierung und davor den Download der Uber-App aufs Smartphone. Dann ist es ganz einfach. Ziel eintragen und abschicken. Danach kriegt man in Sekundenschnelle eine Bestätigung und die App zeigt einem eine Karte, mit der man verfolgen kann, wie sich das bestellte Auto nähert. Wenn es da ist, erkennbar an einem großen U in der Seitenscheibe, einsteigen und sich ans Ziel bringen lassen. Uber-Fahrer haben die gleiche Info auf ihrem Smartphone. Man muss also nur Handys vergleichen. Bezahlen ist auch ganz easy. Da man sich mit der Kreditkarte registrieren muss, wird die Fahrt darüber abgerechnet. Trinkgeld ist auch schon drin. Es ist ein Festpreis. Heißt, am Ziel nur noch aussteigen und das war's. Die Abrechnungsbestätigung kommt nach Fahrtende auch automatisch. Während dieses Praxistipps sind wir jetzt an der Barnes Foundation angelangt. Kunst pur wartet. Man denkt an ein Museum, es ist aber eine Stiftung, erklärt Penny Hansen, die uns am Eingang erwartet.
The Barnes Foundation, as you probably know, has one of the most amazing collections of Impressionist, Post-Impressionist and early 20th century art, collected by one man, Dr. Albert Barnes. Who was born here in Philadelphia in 1872.
Penny holt richtig aus. Die Barnes Foundation besitzt mit die feinste Sammlung an Impressionisten, Postimpressionisten und Kunst des frühen 20. Jahrhunderts. Alles gesammelt von einem Mann, Dr. Albert Barnes. 1872 in Philadelphia geboren in einer armen Familie. Er schaffte trotzdem die High School und studierte dann Medizin. Das Examen hatte er im Alter von 20 Jahren in der Tasche. Als Arzt arbeitete er nur ein Jahr, denn er interessierte sich mehr für die Forschung und für Pharmazie. Es gelang ihm, nach Deutschland zu kommen. Er studierte weiter in Heidelberg und Berlin. Danach arbeitete er, wieder zurück in Philadelphia, im Vertrieb für eine kleine deutsche Pharmafirma. Dort lernte er Hermann Hille kennen und zusammen kauften sie ein Silbernitratlager und machten aus dem Material desinfizierende Augentropfen für Neugeborene. 1908 gründeten sie ihre eigene Firma. Barnes trennte sich bald von Hille und machte eine Menge Geld. Er hatte Riesenglück, denn er verkaufte seine Firma im August 1929, genau 3 Monate vor dem großen Börsencrash. Er hatte sein Geld in Eisenbahnanleihen investiert, die ihm 6% Zinsen brachten. Sein Geld war sicher und das war das Startkapital der Sammlung.
Barnes took over the entire company. Barnes had the good luck or the good fortune to decide to sell the company in August of 1929. That was 3 months before the crash in the stock market. And he didn't put the money into the stock market. He put it into railroad bonds, which paid 6% interest. And so the money was safe. So that is where the money came from.
Aber schon vor dem großen Geld hatte Mr. Barnes einen Blick auf die Kunst geworfen. Der Grundstock der Sammlung entstand viel früher. Dafür schickte er einen Künstler und ehemaligen Klassenkameraden auf Reisen.
So with $20,000 of Barnes' money in his pocket in February of 1912, Blackens goes to Paris.
Mit $20,000, sagt Penny, machte sich sein Künstlerfreund William Blackens 1912 auf nach Paris, lernte durch Kontakte Picasso, Matisse und andere Avantgarde-Künstler kennen. Und in 3 Wochen hatte er 33 Bilder gekauft. Renoir, Cézanne, Van Gogh, Picasso, Pizarro, Toulouse-Lautrec. Und das war der Anfang der Sammlung.
By Toulouse-Lautrec, you get the idea. That is the beginning of the collection. That's how it started.
Bei aller Cleverness beim Geldverdienen, Barnes war ein Sonderling, wenn auch ein ziemlich begnadeter. Irgendwann wurde man auf seine Sammlung auch in Philadelphia aufmerksam.
And there is an institution in Philadelphia called the Pennsylvania Academy of the Fine Arts. Really supported by the establishment.
Penny erzählt die Geschichte. Es gibt eine Institution hier, die Akademie der schönen Künste. Dort wollte er Philadelphia und der Welt zeigen, was er gesammelt hatte und wie stolz er darauf war. Das Echo war niederschmettert. Eine Zeitung schrieb, ein 6-Millionen-Dollar-Schrein für die bekloppteste Kunst der Welt. Barnes war nicht sehr glücklich. Seine Reaktion, ihr versteht's nicht. Ihr akzeptiert es nicht, ihr kriegt es nicht mehr zu sehen. Und damit sperrte er die Experten, die reiche, feine Gesellschaft aus. Wenn ein Fabrikarbeiter Barnes vermitteln konnte, dass er sich für Kunst interessiert, hat er ihn unterstützt und ihm die Werke zugänglich gemacht. Da gab es auch mal ein Stipendium. Als Teil des Establishments konntest du dir die Finger wundschreiben und er hat dich trotzdem nicht reingelassen.
You could write as many letters as you like and he would not let you in.
Wie schräg er dabei vorgehen konnte, bekam einer der größten Wirtschaftsbosse der damaligen USA zu spüren.
Walter Chrysler, the man who founded Chrysler Motors.
Walter Chrysler, der Automagnat, fragte mal bei Barnes nach. Er sei nächsten Donnerstag in der Stadt und wolle gerne seine Sammlung sehen. Barnes schrieb zurück im Namen seines Hundes und der richtete aus, Dr. Barnes sei zu beschäftigt mit dem Vögelfüttern im Garten und könne ihn nicht empfangen. Darunter prangte der Abdruck einer Hundepfote. Zum Erhalt gründete Barnes eine Stiftung, die noch heute Gelder für Stipendien vergibt, Kurse organisiert und natürlich die Bilder ausstellt. Seine Sammlung veränderte sich immer wieder. Er hat gesammelt, geh- und verkauft, bis zu einem Tag im Juli 1951. An diesem Tag starb er, 79 Jahre alt, bei einem Autounfall. Er hatte ein Stoppschild überfahren. Das, was Sie hier zu sehen bekommen, ist der Stand der Ausstellung exakt an diesem Tag im Juli 1951.
To that day in July of 1951.
Vor einigen Jahren zogen die Schätze von seinem Privathaus in großzügige Räume an der Kunstmeile von Philadelphia um. Die neuen Räume wurden aber genau nach den Grundrissen des ursprünglichen Hauses gestaltet und nach exakten Regeln, die Barnes einst aufgestellt hatte. Penny Hansen. Wenn wir reingehen, werden Sie bemerken, dass es nicht ein einziges Erklärungsschild an der Wand gibt. Man erfährt nicht, was man anschaut. Barnes wollte das so, dass man für sich selbst schaut und nicht erst auf ein Schild, was es da zu sehen gibt. Das Schöne dabei, man muss kein Kunstexperte oder Kenner sein. Barnes würde es gefallen, wenn man die Werke einfach auf sich wirken lässt. Wegen dieser Regeln empfiehlt er sich aber, eine Führung mitzumachen. Und nun große Kunst Nummer 2. Sie ist nicht im Kunstviertel zu sehen, sondern über die ganze Stadt verteilt. Es geht um Wandgemälde, sogenannte Mural Arts. Philadelphia hat inzwischen so viele davon, dass sie sich problemlos Welthauptstadt der Wandgemälde nennen darf. Die 4000 Wandmalereien, auf die man heute stolz ist, entstanden aber aus einem völlig profanen Grund.
This is the Ridge Avenue neighborhood. I'm not sure.
Unsere Guide begrüßt uns im Ridge Avenue Viertel. Hier begann alles mit den Wandmalereien. Das war 1984, sagt sie. Das Ausgangsproblem, wir hatten zu viele Graffitis in der Stadt. Sprühfarbe war neu und alle Kids sprühten munter drauf los. Deshalb wurden die Sprays dann auch in den Läden abgeschlossen. Unser Bürgermeister sagte, wir müssen etwas tun, also stellte er $5 Millionen zur Verfügung. Das hat uns fast überfordert, weil wir noch nicht richtig organisiert waren. Da empfahl er uns seinen Neffen Tim Spencer als ersten Direktor. Er trat an und versuchte als erstes, sein Stadtviertel einzubeziehen. Da gab es sehr viel Kriminalität, Gewalt und Drogenprobleme neben den vielen Graffitis. Er blieb bis zu seinem Tod 1996 dabei. Seine Nachfolgerin war ebenfalls von Anfang an dabei. Jane Golden kam damals aus Kalifornien. Dort hatte sie in einem vergleichbaren Projekt in Los Angeles gearbeitet. Da gab es aber keinen Job für sie. Sie sagte damals schon, ich gehe in die Stadtviertel, auch wenn das gefährlich ist. Ich rede mit den Leuten und verpflichte sie per Vertrag. Wenn sie das sprayen lassen, dann zeigen wir ihnen umgekehrt, wie man mit der Spraydose richtige Kunst machen kann. Als Gegenleistung zum Unterricht sollten sie uns helfen, Graffiti-Mauern zu säubern. 1985 war unser erstes Wandgemälde fertig. Es wurde installiert an einer Brücke in direkter Nähe zum Philadelphia Museum of Art. Jetzt, mehr als 30 Jahre später, installieren wir gerade die dritte Version des Bildes an derselben Stelle.
And 34 years later, we just installed the third version of a mural on that same bridge.
Das Konzept ist einfach und erfolgreich, erklärt uns Phyllis Francis von der Trägergesellschaft.
It is a community process. So we go to the community before a project is started. We have the wall, we have our artists, we have a design, we go door to door with brochures.
Es ist ein Prozess im jeweiligen Viertel. Wir haben eine Wand, wir haben ein Design, wir gehen dann von Tür zu Tür mit Broschüren und laden die Menschen zu mindestens 3 Treffen ein. Wir sorgen dafür, dass das Bild einen Bezug zum entsprechenden Viertel hat oder es zeigt einen Prominenten aus der Gegend. Die letzte Entscheidung haben die Bewohner. Und dann wird gemeinsam gemalt und so wird es ihr Bild. Und die Graffiti-Künstler haben mit der Zeit gemerkt, worum es bei uns geht. Sie schätzen unsere Arbeit und begrüßen unsere Philosophie. Die heißt, Kunst rettet Leben und Kunst kann ein Stadtviertel verändern. Das haben wir erlebt, immer wieder. Heißt auch, nur 4% unserer Bilder werden mit Graffitis beschmiert.
And they appreciate what we do in the city, because our mission statement is art saves lives. And art ignites change and can actually change a community. And we have seen it happen over and over and over. And so we only have a 4% graffiti rate on our murals.
So wurde aus der Graffiti-Abwehr nicht nur ein Kunst, sondern auch ein großes Sozialprojekt.
The advanced students can go on.
Die fortgeschrittenen Teilnehmer können auch nach der Schule dabei bleiben, zum Beispiel als Assistenten für die Designer. Aber wir bringen ihnen auch andere Sachen bei. Wie passe ich auf mich auf? Wie komme ich mit meinem Geld zurecht? Zeitmanagement, auch ganz wichtig. Und dann haben wir noch ein Sozialprogramm. Da arbeiten wir zusammen mit den örtlichen Justizbehörden. Damit wurden wir zum nationalen Modell. Unsere Theorie ist, statt Leute mit kriminellem Hintergrund immer weiter zu bestrafen, binden wir sie ins Programm ein. Selbst wenn sie das Gefängnis nie wieder verlassen sollten, können sie etwas für die Gemeinschaft tun. Und wir sagen damit, dass sie immer noch die Möglichkeit haben, sich zu ändern.
They are still able to contribute to the community, and we're telling them, we still believe that you have the ability to change.
Beim Gang durchs Viertel, in dem das Projekt begann, zeigt uns Phyllis riesige Wandflächen, zum Teil an Abbruchgrundstücken oder Häuserlücken. Die Vielfältigkeit in Darstellung und Motiv haut einen schlicht um. So stelle ich mir Straßenkunst vor. Das Mural Arts Programm schiebt den gesellschaftlichen Wandel in den Stadtteilen an. Bis heute. Es ist aber auch ein optisches Synonym für den liebevollen Beinamen, den die Menschen aus Philadelphia ihrer Stadt gegeben haben. Tourismuschefin Julie Coker Graham bringt es auf den Punkt.
Philadelphia is known as the city of brotherly love. And that transcends throughout our neighborhoods.
Philadelphia ist die Stadt der Nächstenliebe. Das gilt für die Einwohner untereinander und das überträgt sich auch auf die Besucher. Darauf sind wir sehr stolz. Philadelphia hat einen besonderen Geist. In Zeiten wie diesen besonders wichtig. Ja, und dann haben wir noch den Love Park mit der berühmten Love-Skulptur von Robert Indiana. Unser größter Schatz aber sind die Menschen. Die Herzlichkeit der Leute ist auch für die Besucher eine besondere Erfahrung.
That's really what Philadelphia is known for. The heart of Philadelphians really do make a visitor's experience just special in many ways.
Als ich im Juni dort war, wurde der Park gerade renoviert. Folglich war auch nichts mit einem Foto der berühmten Skulptur. Man kennt das Prinzip aber vom Buchdeckel des berühmten Romans Love Story von Eric Segal. In den nächsten Wochen soll der Park übrigens wieder eröffnet werden. Genug gesehen für heute. Jetzt mal frisch machen und dann auf einen Drink und ein Abendessen. Heute wäre dann eigentlich das berühmte Philly Cheesesteak dran. Wer es authentisch italienisch mag, könnte auch ins Gran Café L'Aquila gehen. Das Restaurant in der Chestnut Street steht für Qualität. Ein Club oder eine Kneipe für einen Absacker findet sich garantiert in der Nähe. Und dann, good night, John Boy.
iRadio Philly.
Just what you want to hear.
When you want 70s mellow rock and more, it's on the Plateau.
I've seen fire and I've seen rain.
Philadelphia's mellow rock.
The Plateau.
And it's too late, baby, now it's too late.
Whatever your mood, iRadio Philly has more choices. Try them all and share them. Fewer interruptions, more music.
iRadio Philly.
Just what you want to hear.
Good morning, Philly. This is German Travel Radio, and we're going to start our day with a new experience. Oder so. Radiostationen mit der eigenen Lieblingsmusik oder mit Nachrichten findet man in jeder amerikanischen Großstadt zuhauf. Neuer Tag, neues Glück. Morgens Kultura, nachmittags Sport. Und jetzt erstmal einen Kaffee. Der Vormittag führt uns wieder mal ins Museum. Gestern haben wir viel gehört über die Unabhängigkeit und die Geschichte. Auch Mitte des 18. Jahrhunderts lebten schon Menschen mit schwarzer Hautfarbe in Amerika. Und denen ging es bei allen Bestrebungen um Freiheit leider nicht gut. Damit beschäftigt sich das African American Museum von Philadelphia. Auch hier merkt man, Philly ist eine coole Stadt und die City of Brotherly Love. Dieses Museum war das erste in den USA, das sich mit afroamerikanischem Leben beschäftigt hat. James Claiborne erwartet uns am Eingang und führt uns durchs Haus. Nach dem Welcome sagt er, wir konzentrieren uns auf Dinge aus der Geschichte, die Freiheitsglocke, das Präsidentenhaus oder die Independence Hall. Es ist die Geburt unserer Nation und die Nahaufnahme, wie Afroamerikaner in dieser Zeit damit umgehen mussten, worüber sie nachgedacht und gekämpft haben und wie sie ihr Leben organisierten. Man steht hier nicht in einem trockenen Museum. Geschichte wird interaktiv dargestellt. Beispielsweise mit einer Videogalerie, die einen Menschen aus der Zeit um 1780 präsentiert. Wir stehen vor rund 10 lebensgroßen Panoramabildschirmen mit Darstellern von historischen Figuren, die in Philadelphia gelebt haben. Denen kann man Fragen stellen und bekommt die entsprechende zeitgenössische Antwort.
Ah, Halleluja! My master has just agreed to allow me to buy my freedom, because his newly found faith in Methodism does not accept the conditions of slavery. Oh, what I have earned my freedom. I will begin the African Methodist Church, where people of color can worship freely and without prejudice.
Die afrikanisch-methodistische Kirche wurde gegründet von Richard Allen und Absalom Jones. Zwei Darsteller sind zu sehen und man erfährt, warum die Leute Methodisten wurden und dann ihren schwarzen Sklaven die Freiheit gaben. Die Freude des Sklaven über seine Freiheit ist deutlich zu spüren. Geschichte ist ein Thema. Das Museum ist aber auch kulturelles Zentrum für afroamerikanische Kunst mit Ausstellungen und Workshops. Finanziert wird es von der Stadt, dem Bundesstaat Pennsylvania, und es gibt auch noch Mittel aus der Bundeskasse. Noch ist wenig erreicht, obwohl schon so viel geschafft wurde, sagt James. Auf die Frage, wie er sich im aktuellen Amerika fühlt, stockt er erst, gibt dann aber eine deutliche Antwort.
I think it's a varied experience. I think certainly we have more promise than ever before.
Ich denke, das ist ein gemischtes Gefühl. Ja, wir bekommen mehr Versprechen als je zuvor. Ich denke da an die Chancen meiner Eltern und Großeltern und dann an meine Möglichkeiten. 36 mit dem Aufbau einer Karriere beschäftigt. All das war für meine Vorfahren unmöglich. Es gibt heute viele Chancen und trotzdem immer noch versteckte Zeichen von Sklaverei und Rassentrennung. Da muss noch viel geschafft, viele Probleme gelöst werden. Ja, wir waren alle stolz auf die Präsidentschaft von Barack Obama. Das war ein Sieg und ein Meilenstein der Geschichte. Ein Signal des Wandels. Allerdings noch nicht des kompletten Wandels, wie man aktuell sieht. Es geht um Gerechtigkeit und Freiheit. Und die Arbeit ist erst geschafft, wenn wir das alle haben.
Is a signal of change. It is not a signal of complete change, you know. Talk about justice and freedom being core to the American experience. And I feel the work is not done until everyone has that.
Hallelujah!
Ja, es gibt noch viel aufzuarbeiten und trotzdem hat man das Gefühl, dass in Philadelphia die Welt ein klein wenig besser ist als an anderen Stellen der USA. So, das musste mal gesagt werden. Jetzt können wir uns befreit dem Nachmittagsvergnügen widmen. Es ist Wochenende und Wochenende bedeutet Sport. Julie Cocker Graham kommt gleich mit einer ganzen Palette an Angeboten rüber. Baseball nennt sie an erster Stelle. Meinen Einwand, ich hätte keine Ahnung davon, außer dass ich gelernt hätte, man müsse im Stadion viel Bier trinken, lässt sie nicht gelten.
Drinking beer and it's synonymous with baseball.
Hey, Bier und Baseball gehören zusammen, sagt Julie. Das ist unser Outdoor-Sport. Aber wir sind glücklich, alle Hauptsportarten in Philadelphia zu haben. Die 76ers im Basketball, die Philadelphia Eagles spielen American Football, die Phillies den Baseball. Eishockey natürlich und die Philadelphia Union mit Soccer, also dem, was ihr Fußball nennt. Unsere Arenas sind alle an einer Stelle und der Sportkomplex ist nicht weit von der Innenstadt.
Far from Philadelphia, we also have soccer, which is the Philadelphia Union. So we're very fortunate to have all of those sporting arenas. And fortunately, in Philadelphia, our arenas are all in one location, all together in one complex, a sports complex, and it's very close to Center City downtown.
Als dann Baseball mit Hotdogs, Bier und 12 Innings. Zwischendrin singen alle mal und am Ende haben die Phillies glücklicherweise gewonnen. Alle sind happy, wir auch. Deutsches Reiseradio in Philadelphia. Über Rocky hätten wir noch reden müssen und die Rocky Steps, die zum Museum of Art hinaufführen. Über das Bier der Stadt mit Namen Jüngling, dessen Brauereigründer aus Deutschland kam. Über die prachtvolle City Hall, über noch mehr Kunst und Kultur voran, das Philadelphia Symphony Orchestra, das im nächsten Jahr durch Deutschland touren wird. Die 48 Stunden Philadelphia sind rum. Es gäbe noch so viel zu sehen und zu erleben. Aber man kann ja wiederkommen. Danke fürs Zuhören und bye bye.